Vater im Himmel, danke für dein lebendiges Wort, für die Korinther und jetzt für uns. Bitte rede du jetzt zu uns, mach uns bereit zu hören und zu tun, was du möchtest. Amen. Ja, der Paulus, der fängt in Kapitel 8 im Korintherbrief, das ist inzwischen die 9. Predigt für unsere Serie, er fängt hier ein neues Thema an. Und das sehen wir gleich in Vers 1, wo er sagt, was aber die Götzenopfer angeht. Das ist eine der Fragen, die die Korinther dem Paulus damals gestellt haben. Und wenn ich die Überschrift in meiner Bibel lese, vom Essen des Götzenopferfleisches, ja, dann könnte die Versuchung entstehen, dass ich das Kapitel 8 gerne überspringen möchte. Weil die Überschrift natürlich ehrlich wenig Erwartung schürt, dass das mit meinem Leben zu tun hat. Ja, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal dich gezwungen, versucht oder eingeladen worden bist, Götzenopferfleisch zu essen. Das Thema Sex, das Thema Zwietracht in der Gemeinde, das Thema Ehe oder Single-Sein, Beziehungen, das sind Themen, die viel näher an unserem Leben dran sind und die wir jetzt auch schon bis hierher im 1. Korintherbrief gehört haben. Aber dieses Thema hier, vom Essen des Götzenopferfleisches, das könnten wir doch eigentlich überspringen. Und natürlich können wir das nicht tun. Ja? Weil die Frage, die eigentlich dahinter steht, für uns alle sehr relevant ist. Die Frage ist nämlich die, darf ein Christ oder darf er nicht? Es geht hier um christliche Freiheit. Und es gibt zwei Tendenzen in christlichen Kreisen, wie wir mit der Frage, ob wir etwas dürfen oder nicht dürfen als Christen, umgehen. Die eine Variante ist, dass wir uns streng an Regeln halten. Das nennen wir Gesetzlichkeit. Das heißt, wir wollen alles in unserem Leben mit Regeln organisieren. Das darf ich nicht. Jenes darf ich, dieses darf ich nicht. Wir wollen alles an Gesetzen orientieren. Die andere Seite, die nennt man Ausschweifung. Das heißt, wir frönen der christlichen Freiheit und sagen, es ist uns praktisch alles erlaubt. Weil wir leben ja nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und damit habe ich alle Freiheiten zu tun, was ich möchte. Und die Wahrheit, wie wir leben sollen, liegt natürlich irgendwo dazwischen. Und das heißt, wir müssen lernen, unsere Freiheit, die wir in Christus haben, richtig zu leben mit den Prinzipien, die die Bibel uns gibt. Ja, die Bibel gibt uns nicht für alles eine Regel, aber sie gibt uns Prinzipien, um zu wissen, wie wir leben sollen. Und deswegen ist dieser Abschnitt heute Morgen auch für uns relevant. Ich weiß nicht, was du für Fragen momentan wählst in deinem Leben, ob du das darfst oder nicht als Christ, ob du die Freiheit hast oder nicht. Und hier ist es Paulus, der uns Prinzipien geben möchte, und insbesondere ein Prinzip, das uns helfen wird, Dinge zu entscheiden in unserem Leben. Das leitende Prinzip der Korinther war ja Erkenntnis und Wissen, geistliche Erkenntnis. Je mehr Erkenntnis, je mehr Wissen, desto geistlicher haben sich die Korinther empfunden. Je mehr Erkenntnis ich im Vergleich zu anderen habe, desto höher auf der Geistlichkeitsskala bin ich. Desto mehr zählt mein Wort und die Art, wie ich mein Leben lebe. Und daher kamen auch diese ganzen Spaltungen, die wir in den ersten vier Kapiteln des Korintherbriefs schon gesehen haben. Die Parteiungen, die Frage, ob jetzt Paulus, Apollos, Petrus oder sonst wer der geistlichere Leiter sei. Es herrschte ein Wettstreit der Geistlichkeit in der Gemeinde. Und wohin dieser Wettstreit geführt hat, das haben wir ja mit Schrecken wahrgenommen in den Kapiteln 5 und 6. Die sogenannte geistliche Erkenntnis der Korinther führte zu einem Verhalten, das unter dem Deckmantel der christlichen Freiheit zu furchtbaren Verhältnissen geführt hat. Wir erinnern uns an den Mann, der in Kapitel 5 aus der Gemeinde ausgeschlossen werden musste, aufgrund seines sexuellen Verhaltens. Wir kennen die Rechtsstreitigkeiten, die Bordellbesuche aus Kapitel 6. Und jetzt tragen die Korinther die Frage zu Paulus, ob man Götzenopferfleisch als Christ essen darf oder nicht. Und die Frage steht oberflächlich für eine wichtigere Frage. Nämlich, ist Erkenntnis und Wissen wirklich das Maß aller Geistlichkeit und Reife für mein Leben? Oder gibt es ein anderes Prinzip, das in dieser Frage speziell greift? Und Paulus wird in Kapitel 8 jetzt den Korinthern zeigen, dass Erkenntnis und Wissen nicht das Maß aller Gerechtigkeit und Reife ist für ein Leben als Christ. Und er wird ihren Blick auf Erkenntnis und Wissen korrigieren bzw. ergänzen. Und das tut er schon, bevor er auf die Sache mit dem Götzenopferfleisch eigentlich eingeht. Er stellt den Korinthern nämlich das Prinzip vor, dass sie komplett außer Acht gelassen haben in der Frage, ob ich etwas darf oder nicht darf als Christ, nämlich das Prinzip der Liebe. Wir alle haben Erkenntnis, sagt Paulus. Die Erkenntnis bläht auf. Die Liebe aber erbaut. Und Paulus konfrontiert die Korinther und auch uns, dich und mich heute, mit dem Problem, das hinter der Frage nach dem Götzenopferfleisch liegt, nämlich wohin das führt, wenn eine Gemeinde zwar Erkenntnis hat, aber keine Liebe. Für uns ist das sehr, sehr, sehr relevant. Heute. Wir alle wissen, wie das aussieht, wenn Erkenntnis ohne Liebe gelebt wird. Wenn alles, was übrig bleibt, das ist, dass wir uns gegenseitig unsere Erkenntnis überstülpen wollen. Ohne uns darum zu bemühen, zu verstehen, wie es dem anderen dabei geht. Wenn ich auf mein Recht pochen will, aus der Erkenntnis, die ich habe, und das passiert auch ganz, ganz stark beim Thema Corona. Wir präsentieren unsere Fakten. Wir präsentieren Zahlen. Wir präsentieren Erkenntnis und wollen überzeugen. Aber wie es dem anderen wirklich geht, in all dem, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir führen hitzige Debatten über Facebook, kritisieren einander zwischen den Zeilen, verachten einander für unsere Einstellungen. Und wer aber bitte fragt, wie Gott dir in all dem? Wie Gott dir persönlich? Was tät dir gut tun? Was brauchst du? Wie kann ich die erbauen? Wie kann ich die unterstützen? Wie kann ich die liebieren? Und stattdessen sind wir hart und lieblos. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. 1. Johannes 4. Schau, Erkenntnis und Liebe gehören zusammen. Und das ist das Thema hier. Und darum können wir Kapitel 8 nicht überspringen. Sondern wir gehen durch in drei Punkten. Ich habe folgende drei Punkte. Der Punkt 1 ist das Prinzip Liebe, Vers 1 bis 3. Punkt 2 ist die Situation der Korinther in Vers 4 bis 7 und dann die Anwendung für die Korinther von Paulus und auch für uns in Verse 8 bis 13. So gehen wir jetzt durch. Das Prinzip Liebe. Nun, wir sehen in diesem Abschnitt, in den ersten drei Versen, dass Paulus Erkenntnis nicht völlig von der Hand weist, als wichtiges Werkzeug unserer Lebensentscheidungen. Ja, er sagt in Vers 1, wir alle haben Erkenntnis. Und Erkenntnis ist gut. Sonst hätten wir keine Kenntnis von Gott. Keine Kenntnis vom Evangelium. Von nichts. Paulus will Erkenntnis nicht schlecht reden. Aber für die Korinther gab es nichts anderes als Erkenntnis, als das Maß aller Geistlichkeit und Reife. Wissen und Belehrtheit war alles, worum es sich dreht bei ihnen. Und sie vergaßen auf die Liebe. Und das Resultat war, was Paulus sagt in Vers 1b, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Die Erkenntnis der Korinther hat überhaupt nicht geholfen, sie hat aufgebläht. Ja, Erkenntnis, Wissen, Gelehrtheit ist wichtig, aber ohne Liebe wird man nur ein aufgedunsener, geschwollener Besserwisser. Das ist, was Paulus meint mit Erkenntnis bläht auf. Und wenn ich dich frage, wer war der größte Lehrer oder Mentor in deinem persönlichen Leben? Also der größte nicht im Sinne von Körpergröße, sondern der größte mit dem größten Einfluss auf dein Leben, mit dem größten Segen in deinem Leben. Wer war dein größter Lehrer? Und ich wette, dass dein größter Lehrer nicht der klügste oder schlauste von allen war, sondern der, bei dem du gemerkt hast, dass es ihm um dich als Person geht. Der nicht nur mit seiner Erkenntnis geredet hat, sondern der dich und deine Bedürfnisse, dein Potenzial gesehen hat. Dich als Person. Ja, Erkenntnis ohne Liebe ist wie Bildung ohne Herz. Wir denken heute in unserer Gesellschaft, Bildung wäre die Lösung all unserer Probleme. Unsere Gesellschaft denkt, durch Bildung machst du aus Schlitzohren bessere Menschen. Dabei machen wir aus Schlitzohren nur schlauere Schlitzohren. Das Problem ist unser Herz, oder? Unser Mangel an Liebe ist das Problem. Die Liebe erbaut. In Korinthern fehlte die Liebe, und das sehen wir auch später im Korintherbrief, in Kapitel 13, wo es um die Liebe geht. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, so als ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts, sagt Paulus. Zumal Erkenntnis ja auch immer nur Stückwerk ist, oder? Schau Vers 2. Paulus sagt, wenn aber jemand meint, etwas zu wissen, der hat noch nichts so erkannt, wie man erkennen soll. Mit anderen Worten, dein und mein Wissen, deine und meine Erkenntnis ist niemals vollkommen. Für manche von uns ist das eine Überraschung. Für manche ein Schock, wenn sie es denn glauben wollen. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, sagt Paulus auch in Kapitel 13, wie im Rätsel. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Und dass ich von Gott erkannt bin, zeigt sich nicht in dem Maß meiner Erkenntnis, sondern, schau Vers 3, in meiner Liebe. Wenn aber jemand Gott liebt, und wir würden erwarten, dass jetzt hier steht, der hat Gott erkannt.
Aber sie hört nicht, was Paulus sagt.
Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm, von Gott erkannt. In dem erkennt sich Gott wieder. Wegen Liebe. Das Erkennungsmerkmal, dass wir von Gott erkannt sind, ist nicht das Maß unseres Wissens oder unserer Erkenntnis, sondern das Erkennungsmerkmal, dass wir von Gott erkannt sind, ist das Maß unserer Liebe. Erkenntnis allein lässt uns nur groß aussehen, bläht auf. Die Liebe aber lässt uns groß sein im Leben meiner Mitmenschen. Und das ist Paulus Punkt, bevor er überhaupt auf die Frage nach dem Götzen und vom Fleischessen eingeht. Das ist das Prinzip. Das ist, worum es hier geht. Und die konkrete Situation, Punkt 2 ist das jetzt, in die er das hineinspricht, ist die Frage, die sich darum dreht, ob Christen Götzenopfer Fleisch, das fremden Göttern geopfert worden ist, essen dürfen oder nicht. Ja? Und ganz wichtig, was wir jetzt hören, es geht hier um eine ungeschriebene Regel. Um eine ungeschriebene Regel. Es geht hier nicht um eines der 10 Gebote, sondern es geht um eine ungeschriebene Regel. Nicht um eine Irrlehre oder sonst irgendwas, sondern um eine Regel, die nicht geschrieben steht. Und das ist die Situation. Wir erinnern uns, dass wir hier in einer Welt, ja, wenn wir über die Korinther nachdenken, in einer Welt von Götter und Göttinnen leben, in einer Welt voller Tempel, Altäre und voller Götzenopfer. Und das heißt, dass es uns heute, so wie wir hier sind, in Dornbirn, Gutter Vorarlberger, völlig fremd, oder? Das ist nicht unsere Welt. Aber dieses Götzenopfern, das war Teil des früheren ganz normalen Lebenswandels. Das war Teil deines Alltags dort. Jeder von diesen Korinthern, sofern sie nicht jüdischer Herkunft waren, ist damit aufgewachsen und hat in seinem Leben Götzenopfer praktiziert und hat aktiv teilgenommen. Ja, und es war so sehr Teil des gesellschaftlichen Lebens, dass es als Christ nicht jetzt einfach war, das auszublenden plötzlich. Jede Mahlzeit, zu der du eingeladen warst, jedes Fest, jedes gesellschaftliche Ereignis involvierte praktisch das Opfern von Fleisch auf dem Altar eines fremden Gottes. Die ethnischen Spiele, die damals dort stattgefunden haben, funktionierten gar nicht ohne Opfer. Es wäre wie heute, du könntest nicht an der EM teilnehmen oder zuschauen, ohne dass du vorher ein Opfer bringst. Oder zumindest an diesem Essen teilnimmst. Wenn dich also deine Familie eingeladen hat, oder deine Verwandten, deine Freunde, deine Nachbarn zum Grillabend, dann konntest du sicher sein, zumindest ein Teil des Fleisches, das man dir aufgetischt hat, war einem Götzen geweiht. Und selbst im Spar wusstest du nicht, welches Fleisch in der Theke geweiht war und welches nicht. Heute würde das bei den Allergenen dabei stehen. Jedenfalls scheint es so, als wären sich die Korinther grundsätzlich vor allem ihrer Freiheit als Christen bewusst gewesen, dass sie Götzenopfer Fleisch essen dürfen. Vor allem vor dem Hintergrund ihrer Erkenntnis von einer Tatsache, die auch Paulus sie bestätigt. Ja? In Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, sagt er, so wissen wir, dass ein Götze in dieser Welt nichts ist. Dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Paulus sagt, wir wissen, ja. Das heißt, er schließt sich mit den Korinthern hier ein in die Erkenntnis, dass ein Götze in dieser Welt wirklich keine Göttlichkeit besaß. Oder? Es gibt ja nur einen Gott. Die Götzen werden ja nur Götter genannt. Aber in Wahrheit sind sie nichts. So wissen wir, sagt Paulus. Also ist doch nichts Wundersames an diesem Fleisch. Ich muss keine Angst haben, dass ich unrein werde, dass ich besessen werde, dass ich Schaden nehme. Vers 6, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, auch dieses Fleisch. Und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, auch dieses Fleisch und wir durch ihn. Also kann ich dankbar essen. Hau rein. Denn wir sind dankbar dem einen wahren Gott. Für alles, was er geschaffen hat. Und das ist, was die Korinther sich gedacht haben. So war die Erkenntnis. Wir dürfen essen, was wir wollen. Und jetzt war aber die Situation folgende. Dass es auch etliche gab in der Gemeinde, die geopfertes Fleisch nicht guten Gewissens essen konnten. Das ist die Situation, in die der Paulus hier effektiv hineinspricht. Es hat Leute gegeben, die belastet waren durch das Essen von Götzenopferfleisch. Ja? Vers 7. Nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Also was ist da passiert in der Gemeinde? Nicht alle hatten die Erkenntnis, dass Götzen wichtig sind. Ich glaube nicht, dass Christen geglaubt haben, Götzen sind wirklich Götter. Ich denke, das wussten sie. Aber die Erkenntnis, dass daraus die Freiheit entspringt, Götzenopferfleisch essen zu dürfen, diese Erkenntnis teilten sie nicht. Und etliche machten sich ein schlechtes Gewissen. Sie sahen das Fleisch immer noch als das, was sie es früher gegessen hatten. Noch immer, sagt Paulus, weil das früher ihre Gewohnheit gewesen war. Ja, wir reden hier von Menschen, die ihr Leben lang den Götzen geweiht und unter ihrer Herrschaft gelebt haben und gegessen haben. Und immer noch haftete bei manchen das Echo ihrer Vergangenheit, ihres Götzendienstes an ihnen, sodass sie nicht ohne schlechtes Gewissen jetzt daran teilhaben konnten. Auch wenn faktisch gesehen Götzen keine reale Existenz hatten. Und das ist schwierig für uns nachzuvollziehen, oder? Weil das ist kein Thema für uns. Niemand ladet mich auf irgendein geweihtes Stück Schweinshaxe ein. Aber vielleicht erinnern wir uns an unsere Vergangenheit in unserem katholischen Aufwachsen. In dem Glauben, in dem wir aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, ob es jedem von uns gleich einfach fallen würde, an einer katholischen Messe teilzunehmen, weil wir auf eine Taufe eingeladen sind, meinetwegen von unserer Familie, von unseren Angehörigen. Oder zum Rosenkranz auf einer Beerdigung. Ich bin überzeugt, manche von uns hätten die Freiheit, dahin zu gehen, und ich glaube auch manche würden mit ihrem Gewissen kämpfen. Was darf jetzt also ein Christ und was nicht? Es gab Geschwister in der Gemeinde, die jedenfalls belastet waren. Entweder weil sie sich selbst dazu hatten hinreißen lassen, Götzenopferfleisch gegen ihr eigenes Gewissen zu essen, oder weil sie sich vielleicht gedrängt gefühlt haben durch die gegessen haben und gemeint haben, ich muss auch christlich frei sein, und aber gegen ihr Gewissen gelebt haben. Oder vielleicht einfach, weil sie gedacht haben, ich sollte das doch auch beherrschen können, zu essen. Ja, und ich meine, du und ich, wir beide wissen selber, wie schnell wir unsicher werden können im Glauben, wenn wir mit unserem Gewissen kämpfen, oder? Die Korinther haben gedacht, diesen Kampf kämpfst du nur, wenn du keine Erkenntnis hast. Alles, was du brauchst, ist Erkenntnis. Verstehst du es nicht? Siehst du es nicht? Erkenntnis ist die Lösung. Oder doch nicht? Nein, Paulus hat das Prinzip schon gegeben, das jetzt zum Tragen kommt. In der Frage, wie gehe ich mit meinem schwachen Bruder, meiner schwachen Schwester um? Ja, und behalten im Hinterkopf, dass dieser schwache Bruder, diese schwache Schwester, die mit ihrem Gewissen kämpft, dass das nicht jemand ist, der mir neue Regeln überstülpen möchte, sondern das ist jemand, der nicht seinen eigenen Vorteil sucht, sondern der Gott gefallen möchte. Wir denken hier an jemanden, der nicht Regeln für alle anderen aufstellen möchte plötzlich, sondern der durch sein früheres Leben noch belastet ist. Der Angst hat, in alte Muster zu fallen vielleicht. Oder Gott Unrecht zu tun. Wie gehen wir mit so jemandem um? Und da kommen wir jetzt zur Anwendung, zum dritten Punkt. Verse 8 bis 13. Und Paulus gibt uns hier drei Dinge, die wir tun können, die Korinther in dem Fall praktizieren sollten. Und die drei Punkte sind folgende. Erstens, mach deine Freiheit nicht zum Glaubenstest für andere. Das ist in Vers 8. Mach deine Freiheit nicht zum Glaubenstest für andere. Liebe deinen Bruder, deine Schwester. Das ist Vers 9 bis 12. Und dann drittens, verzichte und opfere. Vers 13. Das heißt, wie gehen wir mit einer schwächeren Schwester, mit einem schwächeren Bruder um, dessen Gewissen geplagt ist, durch eine Freiheit, die wir genießen und überzeugt sind davon, die sie genießen dürfen? Nun schau Vers 8. Paulus sagt, nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott. Denn wir sind nicht besser, wenn wir essen. Und wir sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Ja, manche in der Gemeinde sahen sich als bessere Christen, weil sie die Freiheit hatten, Götzenopferfleisch zu essen, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Und Paulus sagt, nein, da ist nichts, das uns zu einem schlechteren oder besseren Christen macht oder mich näher zu Gott bringt. Nur weil ich Götzenopferfleisch essen kann ohne schlechtes Gewissen, bin ich deswegen nicht Gott ein Stück näher. Wir wissen, was ich esse, macht keinen Unterschied, oder? Und vielleicht mögen wir die Korinther jetzt belächeln, weil wir denken, ja, wieso fühlt sich jemand Gott näher, nur weil er halt eben kein schlechtes Gewissen hat. Aber vielleicht haben wir auch unsere Dinge, von denen wir glauben, sie bringen uns näher zu Gott. Vielleicht, wenn ich denke, ich stehe beim Singen, statt einfach nur sitzen zu bleiben, bin ich näher bei Gott. Vielleicht, wenn ich denke, ich falte die Hände und schließe die Augen beim Gebet, oder meinetwegen, ich kniee sogar hin, vielleicht fühle ich mich dann näher bei Gott. Oder vielleicht denke ich, wenn ich einen guten Tag gehabt habe, bin ich näher bei Gott, als wie wenn ich einen schlechten Tag gehabt habe. Wir haben alle unsere heimlichen Kategorien dafür, was uns näher zu Gott bringt und was nicht. Was bringt uns Gott nahe? Was bringt uns Gott nahe? Wenn ich aufstehe beim Singen? Wenn ich in einer ordentlichen Haltung bete? Nein. Jesus bringt uns nahe zu Gott. Und nichts anderes. Ich bin Gott immer gleich nah, egal ob ich einen guten oder schlechten Tag habe. Das ist die Identität, die wir haben als Christen. Ich kann nichts tun, um Gott näher zu sein. Der mich Gott nahe bringt, ist Jesus. Und Jesus allein. Glauben wir das? Wir Christen haben unsere Kategorien, genauso wie die Korinther. Wir denken auch, wir sind eine bessere Gemeinde, wenn wir uns im Glauben meinetwegen anders mit Corona verhalten hätten. Wir schauen auf andere Gemeinden und denken, puh, wenn die ein bisschen mehr Glauben hätten, dann hätten sie Corona auch anders handhaben können. Oder? Das ist dumm hier. Wir denken, der Gemeinde ist geistlicher, weil sie anders mit Corona umgegangen ist. Wir haben nur alle unsere Kategorien darüber, was es heißt, Gott nahe zu sein. Und Paulus sagt, mach nicht irgendwelche Dinge, mach nicht irgendwas zu einem Glaubenstisch für Gemeinde oder für Lüb. Tu das nicht. Das ist Anti-Evangelium. Das ist antichristlich. Das Kriterium für unsere Nähe zu Gott ist Jesus. Und nichts anderes. Mach nicht irgendeine Dinge zu einem Glaubenstest für andere. Sag nicht mal, du solltest auch jetzt noch ein Fleisch essen können. Als Zeichen deines starken Glaubens. Hui. Zweiter Punkt, zweite Anwendung. Liebe deinen schwächeren Bruder, liebe deine schwächere Schwester, Vers 9 bis 12. Ja, in Essenz haben wir in Vers 9 die Hauptanwendung, die Paulus hier gibt. Schau Vers 9. Hab aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anschluss wird. Und das sind wir beim Kern der Sache. Wie wir mit schwächeren Geschwistern umgehen. Ja, wie einfach wäre es, in die Versuchung zu kommen, den schwächeren Geschwistern Erkenntnis zu vermitteln. Verstehst du nicht? Das sind keine echten Götzen. Es gibt nur einen Gott. Begriffst du es nicht? Komm, ich lade dich. Freitagse. Es wäre ganz einfach, mit Erkenntnis Punkte zu wählen. Die erklären Uffe zum Lupf, oder? Die Geschwister. Das ist nicht, wie wir das machen. Sagt Paulus. Die Erkenntnis ist nicht die Lösung für den schwächeren Bruder oder die schwächere Schwester. Ich sage nicht, hey, meine Zocke, wie du frei sie kannst. Sondern ich mache das anders. Ich wollte mal meinen Arbeitskollegen zeigen, wie frei ich bin. In meinem früheren Arbeitsplatz, da ist mir eines aufgefallen. Und zwar, dass an Freitagen nie jemand Leberkäse geholt hat. Das ist mir irgendwann aufgefallen. Grundsätzlich regelmäßig Leberkäse mit dir, super Sache. Aber niemals am Freitag. Und ich, jung, geistlich, dumm, habe gedacht, ich erlöse diese Arbeitskollegen von ihrem falschen Denken und bin am Karfreitag in die Metzgerei gegangen und habe einen ganzen Sack Leberkäse bekommen. Und ich bin hier marschiert in die Deckung, so ungefähr, und habe gesagt, Leberkäse für alle. Mit der Bemerkung, dass ich immer Fleisch essen darf. Und an dem Tag blieben Leberkäse nur übrig, was sonst nie passiert. Und ich frage mich, wie viel von denen, die gegessen haben, sich in Wirklichkeit genötigt gefühlt haben, ohne zu essen. Aber eigentlich lieber keinen Käse hätten. Und du darfst raten, wie viele Leute am Tag zum Globe passen. Ich habe eher das Gegenteil erreicht, glaube ich. Jetzt im Nachhinein. Ich bin überzeugt. Es wäre ein Wunder, wenn die sich denken, das ist nicht so ein Idiot. Der da einfach so mit drüber fährt. Oder? Das ist ein Paradebeispiel, das ich da geliefert habe, für Erkenntnis bleibt auf. Liebe aber erbaut. Wünsche ich kein Zucker. Kann ich nicht. Ich habe den Leuten Unrecht getan. Effektiv. An denen, die sich genötigt, geschwächt, gefühlt haben und gegessen haben. Weil sie gemeint haben, sie sollten vielleicht. Schau, was Paulus den Korinthern sagt, Vers 10. Wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzen und Fleisch, Leberkäse zum Essen. Und somit wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Das ist noch viel schlimmer, wenn das in der Gemeinde passiert. Weil ihr sind meine Geschwister. Für die ist Jesus gestorben. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Es ist viel einfacher, jemandem Erkenntnis über zum Stöber, als den Schwachen zu lieben, oder? Danke. Okay. Es ist viel einfacher, jemandem Erkenntnis über zum Stöber, als den Schwachen zu lieben. Und ja, manchmal ist Erkenntnisvermittler wichtig. Wenn es um eine Irrlehre geht, wenn es um eine geschriebene Rede geht, die ist Gottes Wort, kommt, ja, wenn es wirklich, oder? Aber da geht es nicht um sowas. Da geht es um eine Gewissensfrage. Sie oder ihn zu lieben würde hier bedeuten, was würde es bedeuten? Dritter Punkt in der Anwendung. Das würde bedeuten, ich verzichte auf meine Freiheit. Ich verzichte auf meine Freiheit. Für meine Brüder. Für meine Schwester. Dritter Anwendungspunkt. Verzichte. Sei opferbereit. Vers 13. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen. Damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Das ist ein Opfer. Das ist Liebe. Wenn ich weiß, ich könnte essen, das wäre okay. Und ich tue es aber nicht. Weil ich meinen Bruder lieb habe. Weil ich meine Schwester lieb habe. Und es ist herausfordernd, auf so etwas zu verzichten. Von dem ich weiß, das wäre okay, oder? Das kostet mir was. Liebe kostet was. Es ist schwierig, so zum Handeln, ja? Statt auf mein Recht zu pochen. Es ist selbsterniedrigend. Und Selbsterniedrigung ist etwas, das wir nicht gut haben. Das ist sehr schwer. Ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Philipper 2, Vers 5. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Was hat Jesus da? Ist der Korn, hat uns die Erkenntnis am Tod geworfen? Es stimmt, dass er Wahrheit gebracht hat. Aber er hat auch Gnade gebracht. Liebe. Jesus hat auf viel verzichtet für uns, damit er uns begegne, damit er uns liebe, damit wir wachsen. Was heißt das für uns? Also, dieses Prinzip, das wir heute Morgen lernen, das gilt für ganz, ganz viele verschiedene Fragen, die du dir stellst in mir. Und ich kann jetzt schon einige rauspicken, aber für das ist es die Zeit nicht, aber ich möchte vielleicht nochmal kurz über Corona reden. Wie gehen wir mit Corona um? Und unseren Erkenntnissen, die wir haben, unseren Überzeugungen, die wir haben. Wenn du eine gewisse Meinung hast zum Thema Corona und wie man damit umgehen soll, als Gemeinde oder als Christ, denk zuerst dran, dass auch deine Erkenntnis Stückwerk ist. Du hast nicht die volle Erkenntnis. Erkenne an, dass deine Erkenntnis Stückwerk ist. Erstens. Zweitens. Mach deine Freiheit, die du hast, oder deine Erkenntnis nicht zu einem Glaubenstest für andere. Denk nicht, weil du dich wohlfühlst ohne Maske, meinetwegen, bist du ein besserer Christ, weil du hast mehr Vertrauen in Gott, dass du dich nicht ansteckst. Tu das nicht. Mach deine Freiheit nicht zu einem Glaubenstest für andere. Das war das Zweite. Drittens. Praktiziere Liebe. Liebe. Und das musst jetzt du wissen, wie das ausschaut. Wie schaut das aus? Meine Geschwister zum Lieben, die andere Erkenntnis haben als ich. Insbesondere den Punkt. Ich glaube, wir als Gemeinde und ich glaube jede Gemeinde, wir sind da jetzt nicht speziell, oder? Also, ich denke, ist Gott jeder Gemeinde ähnlich. Denke ich. Wir alle sind herausgefordert, durch die Corona-Zeit und die unterschiedlichen Ansichten, die da sind, so durchzukommen, dass wir einander noch in der Oberschau können. Das ist eine Herausforderung. Es ist nicht einfach. Aber die Liebe deckt viele Sünden zu und auf das sind wir total angewiesen jetzt. Die Gemeinde ist auf deine Und meine und deine Liebe abwesen. Damit wir das gut übertauchen. Damit nicht Spaltung und Zwietracht passiert, so wie in Korinth. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Das haben wir wirklich, wirklich nötig. Und das ist, was Jesus gemacht hat, oder? Das ist nicht, was Jesus macht. Das war das Dritte. Liebe deine Schwester, deinen Bruder. Und viertens, verzichte. Opfere. Erniedrige dich. Erniedrige dich. Ich weiß, das ist schwer. Aber erniedrige dich um das Wohl des anderen, wie Christus sich erniedrigt hat. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Amen.